Meiner Predigt habe ich das Thema gegeben: Es ist nicht das, wonach es aussieht. Einen solchen Satz sagen wir manches Mal beruhigend: Denk dir nichts dabei. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Manchmal aber auch erschreckend: Fürchterlich, es ist ja gar nicht das, wonach es aussieht. In letzter Zeit erschrecke ich manchmal, dass mich nichts mehr erschüttern kann. Ich höre, lese und sehe Bilder über Krieg, Tod und Terror, Reportagen aus dem zerstörten Gaza und Raketeneinschläge in Tel Aviv. Man zeigt mir tote und verletzte Bilder, Kinder. Und ich sage: Ach, schon wieder 4 Monate her, dass diese 300 Mädchen entführt wurden. Aber es trifft mich nicht mehr. Der Abstand ist so groß, dass ich innerlich das zwar sehe, aber es betrifft mich nicht mehr so wirklich. Und das merke ich daran, wie sehr ich betroffen wäre, wenn eines dieser Mädchen aus unserer Gemeinde wäre, wenn eines dieser Mädchen meine Tochter wäre oder meine Enkelin. Aber nun leben wir in Frieden, Freiheit und Wohlstand und mit einer entsprechenden Entfernung von all dem, sodass wir überfordert sind, uns wirklich von allem und jedem bis ins Innerste erschüttern zu lassen. Und dabei hat dieses ganze Unheil eine Seite, die gerade uns sehr unter die Haut gehen müsste. Fast alle diese Auseinandersetzungen, die uns in diesen Tagen innerlich umtreiben, sind religiös motiviert. Das sind relativ geringe Spielarten in den Religionen, Überzeugungen, Verhaltensweisen und Lebensstile. Und diese relativ minimalen Unterschiede bewirken Krieg und Terror und Verfolgung. Und es sieht ganz danach aus, als würden diese Menschen ihren Glauben besonders ernst nehmen. Als würden sie besonders gläubig daherkommen. Und dann, vielleicht ist es nicht so, wie es aussieht. Es gibt Verhaltensweisen, die in Wirklichkeit nichts mit dem Glauben zu tun haben. Auch Jesus redet so ähnlich in dem Text, den wir vorhin gehört haben. Er sagt es mit anderen Worten: Es ist nicht immer das, wonach es aussieht. Und dabei liefert er uns keine Philosophie, sondern er beschreibt Lebensprinzipien. Er sagt: Bestimmte Wesen sehen aus wie harmlose Schafe. Sie sehen ihnen täuschend ähnlich, aber bei näherem Hinsehen reißende Wölfe. Und als Laien stehen wir vor einem Baum. Wir sehen einen Stamm und Blätter und Blüten, aber wir wissen nicht immer, was das für ein Baum ist. Wachsen da Äpfel, Birnen, Quitten, Nüsse, Kirschen? Und natürlich fragen wir uns: Wie kann man das erkennen, was da wächst? Und das heißt ja auch: Wie kann ich vermeiden, einer Täuschung zu erliegen? Jesus empfiehlt uns einen einfachen und untrüglichen Test. Er sagt: Schaut einfach hin, was auf diesem Baum wächst. Denn An ihren Früchten werdet ihr das erkennen. Der Sinn dieses Wortes ist klar. Jeder Baum ist auf eine bestimmte Frucht angelegt. Und kein Baum kann etwas anderes hervorbringen als das, worauf er angelegt ist. Und dabei hält uns Jesus keine Vorlesung über Obstsorten und Baumarten, sondern auch hier beschreibt er wieder ein Lebensprinzip und mehr als das. Jesus spricht nicht von Bäumen und Schafen und Wölfen. Er spricht von Menschen. Und so überträgt er das und sagt, was in einem Menschen ist, das zeigt sich an dem, was er hervorbringt. Gedanken, Worte, Gefühle, Handlungen und Taten. Und für das alles gilt auch dieses Wort, das Jesus sagt, von den Früchten, die Auskunft geben über die Art dessen, was da wächst. Aber Jesus redet nun nicht einfach über Menschen ganz allgemein. Es ist ein einziges Wort, das die Weichen in der Richtung stellt, wie Jesus dieses Wort verstanden haben will. Er spricht von Propheten. Er sagt, hütet euch vor den Propheten, die, und dann folgt die Aufzählung alles dessen, was wir gehört haben. Wer sind Propheten? Propheten sind Menschen, die dafür bekannt sind oder vorgeben, mit Gott zu leben. Ein Satz, der auf uns alle zutrifft. Propheten reden über die Gedanken und über den Weg zum Reich Gottes. Auch das ist unser Lebensinhalt. Das Schafsfell steht für ein vertrauenerweckendes, überzeugendes Äußeres. Aber, sagt Jesus, womöglich sind sie nicht das, wonach sie aussehen. Vielleicht sind sie darauf aus, zu zerstören, willentlich oder unwillentlich. Denn wie bei einem Baum bestimmt auch bei uns unser Inneres, was wir tun. Natürlich kann man sich fragen, warum spricht Jesus so ausführlich über eine solche Seite unseres Lebens und unseres Glaubens? Er weiß es und wir wissen es auch. Unser Reden und Handeln stimmen nicht immer überein. An anderer Stelle nennt Jesus diese Sache bei Namen, auch wenn sie uns wehtut. Er spricht von Heuchelei und darum seine eindringliche Warnung. Wenn wir so dieses Lebensprinzip der Bäume auf uns Menschen übertragen, dann heißt es, bei religiösen Menschen sind es nicht ihre überzeugenden Lehren, sind es nicht ihre fesselnden oder langweiligen Predigten. Auch bei religiösen Menschen zählt nicht das, was sie sagen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Vor Gott zählt nur das, was bei dem herauskommt, was wir sagen, lehren und tun. Und um das verständlich zu machen, wähle ich bewusst nicht ein Beispiel von uns, sondern aus der Welt, die heute in Fernsehen und Presse so eingehend und leidvoll beschrieben wird. Mitten in der Nacht werden 300 Mädchen in Nigeria entführt. Man kann es sich nicht vorstellen. Und wenn man dann noch weiß, was Nigeria für ein Land ist oder war, dann umso weniger. Nigeria ist zum einen das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Es gehört zu den Ländern der Erde, die am stärksten religiös verwurzelt sind. In Nigeria lebten lange Zeit, Jahrhunderte, Christentum und Islam und auch Animisten friedlich miteinander zusammen. Klar, manchmal waren die Beziehungen schwierig, wie überall, wo unterschiedliche Auffassungen miteinander leben. Und trotzdem, sie führten alle miteinander ein ehrbares Leben, geprägt von den jeweiligen religiösen Überzeugungen. Nach einer Erhebung galten die Leute aus Nigeria weltweit zu den glücklichsten Menschen nach ihren eigenen Aussagen. Und wer zum ersten Mal dorthin kommt, kann nur staunen. Fast an jeder Ecke eine Kirche oder eine Moschee. Und dennoch, wie kaum sonst irgendwo in der Welt, war auch das alltägliche Leben vom Glauben geprägt. Fragte man einen Menschen, wie geht's auf Arbeit, dann hätte er geantwortet, ich danke Gott. Was macht die Jobsuche? Ich vertraue auf Gott. Er hat alles unter Kontrolle. Und wie geht's der Frau? Sie ist in Gottes Hand. Und wenn jemand eine längere Reise gemacht hat, dann hätte er irgendwo und mehrmals, je nach Länge der Reise, sie unterbrochen, um eine Zeit des Gebets einzulegen, Muslime und Christen. Und diese positive Vergangenheit ist bedroht von einer fürchterlichen Gegenwart. Warum? Übereifrige Anhänger extremer Richtungen des Islam verfolgen das Ziel, alle Ungläubigen, das heißt alle Nicht-Moslems, zu bekehren. Wenn es sein muss und wenn es denn nicht anders geht, dann eben auch mit Gewalt. Und ihr Lieben, solche Exzesse kennen wir auch aus der Geschichte der Christianisierung des Abendlandes. Insofern müssen wir auch bei allen Bewertungen immer daran denken, was auch im Namen des Christentums in dieser Welt geschehen ist. Und so verursachen regelmäßig Menschen in diesem Land Nigeria und heute darüber hinaus Katastrophen, die mit Gott begründet werden. Und die Verwurzelung im Glauben dient nicht selten als Entschuldigung für all das Verkehrte, das sie tun, oder das Gute, das sie unterlassen. Und alles, was schief geht, wird nicht dem eigenen Fehlverhalten zugeschrieben, sondern dafür muss Satan herhalten, er ist schuld und nicht wir selbst. Und das kennen wir nicht nur vom Islam. Da gibt es die radikal-islamische, islamistische Gruppe Boko Haram. Und diese Gruppe hat diese 300 Mädchen in ihrer Gewalt. Auch er benutzt den Deckmantel der Religion, um diese Entführung zu rechtfertigen. Wenn der Koran sagt, Schulbildung ist nichts für Mädchen, dann müssen diese Schulen zerstört werden. Und wenn man diese Mädchen vor der westlichen Lebensart schützen muss, dann muss man sie leider entführen. Und wenn man islamistische Ethik überall einführen will, dann muss man sie mit Gewalt durchsetzen. Und das nicht nur in Nigeria, sondern wie wir wissen, auch im Irak und anderen Ländern. Ich will euch und mir die Einzelheiten ersparen. Sie sind nicht Gegenstand dieser Predigt. Was uns interessiert, das ist nicht auf Boko Haram und andere Terrorgruppen beschränkt, sondern wir stellen uns heute mit vielen Menschen, die auch dem Christentum fragend oder abwartend gegenüberstehen, die Frage: Wieso ist das, dass im Namen Gottes so viel Unrecht in dieser Welt verübt wird? Es war auch in diesem Fall nicht immer so. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts, also vor relativ kurzer Zeit, waren diese Terroristen gut ausgebildete Studenten verschiedener Disziplinen. Sie hatten die beste denkbare Bildung genossen. Und dann schlossen sie sich einer ultrakonservativen islamischen Bewegung an, und wegen ihres Extremismus wurden sie von allen islamischen Gruppen, Parteien und Kirchen ausgeschlossen. Und so beginnen manchmal katastrophale Entwicklungen, vielleicht durch Missverständnisse, durch Enttäuschungen, extreme Auffassungen, die dann zu unkontrollierbaren Entwicklungen führen. Und ihr Lieben, für mich ist das kein Grund zur Entrüstung, sondern auch zur Selbstprüfung. Denn wir müssen uns ja immer fragen, was hat die Menschen zu dem gemacht, was sie heute sind? Und diese Frage kann auch uns selbst betreffen. Menschen geben vor, mit Gott zu leben. Und dann kann es auch bei uns passieren, dass wir von Gott reden und uns auf ihn beziehen. Dass wir als Menschen bekannt sind nach innen und außen, die sich an Gott und seinem Wort orientieren. Und es kann auch sein, dass wir irgendwann in eine extreme Haltung abdriften, nach links oder nach rechts. Und ohne es zu merken, verändert sich unser Leben. Und manch einer würde dann sagen, es ist nicht das, wonach es aussieht. Und das wäre dann nicht beruhigend zu verstehen. Und nicht umsonst ist dies ein Dauerthema zwischen Gott und seinem Volk. Gott lässt uns das nicht durchgehen, fromme Reden zu führen, und das Leben ist in Wirklichkeit ganz anders. Sondern Gott macht uns deutlich, eine noch so sehr in der Bibel begründete Lehre bewahrt uns nicht unbedingt davor, an einen Punkt zu kommen, an dem vieles anders aussieht, als es in Wirklichkeit ist. Und wie bei den Bäumen ist es auch bei uns Menschen. Das Innere entscheidet über das, was wir tun und was wir in Wirklichkeit sind. Und das ist nun wirklich eine erschütternde Sache, die wir aus der Distanz beim Islam, vielleicht bei anderen Konfessionen meinen feststellen zu müssen. Aber wenn wir sehen, wir sind selbst mit davon betroffen. Auch bei uns ist an den Früchten zu erkennen, wer wir in Wirklichkeit sind. Und manchmal sind wir blind für uns selbst, meinen aber die Beweggründe der anderen sehr zutreffend zu verstehen und zu bewerten. Das ist es eigentlich, was Jesus mit diesem Wort in der Bergpredigt, in der Bergpredigt, in der er so viele hilfreiche Dinge sagt, für unser Leben auf dieser Welt, für unser Miteinander und wo er dann auch diese dunkle Seite berührt. Er warnt uns vor der Gefahr, dass wir dazu bereit sein könnten, anders zu handeln, als es unseren Überzeugungen entspricht, weil der angeblich höhere Zweck die Mittel heiligt. Und auch davor war das Christentum nie frei davon. Ja, ihr Lieben, ich meine damit auch Vorgänge, die uns derzeit in unserem Land beschäftigen. Aber ich meine damit nicht nur eine Seite, sondern wie immer tragen beide Seiten dazu bei, dass es zu Zuspitzungen kommt, die am Ende alle bedauern. Und da fällt mir eine Sache ein, die Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat. Es war die letzte Gelegenheit, als sie zusammen waren. Und da sagt er frei heraus bei diesem Abendmahl: Leute, einer unter euch wird mich verraten. Und ich hätte nun erwartet, dass die Jünger sehr entrüstet darauf reagieren, dass sie wissen wollen, wer ist dieser eine? Das ist ja unmöglich, was der sich hier leistet. Sie alle fragen: Herr, bin ich's? Das heißt, keiner war sich seiner selbst sicher. Anders gesagt, jeder traute sich diese Schlechtigkeit zu. Sympathisch und erschreckend zugleich. Und warum haben sie so reagiert? Sie kannten sich. Sie kannten nicht nur den anderen, dem sie dies und jenes zugetraut hätten. Sie kannten ihr Inneres. Und darum fragten sie in einem Ausdruck von Demut und Selbsterkenntnis: Herr, bin ich's? Wenn uns Jesus heute fragen würde oder feststellen würde: Ein Teil von euch trägt zur Spaltung bei, wodurch die Kirche und ihre Glieder verunsichert werden und die eben von dem abweichen, was ich euch eigentlich hinterlassen habe, wären wir zu dieser Frage fähig: Herr, bin ich's? Was schützt uns vor dem, was heute die ganze Welt bewegt, dass religiöse Menschen, anders als es ihr Bekenntnis sagt, Wege gehen, die nicht nur verhängnisvoll sind, sondern die ganze Völker ins Unglück stürzen können? Wir haben es heute Morgen in unserem Bibelgespräch bedacht. Jesus Christus in uns. Paulus sagt: Ich lebe da mein Leben wie alle Menschen, aber sagt, eigentlich lebe ich es nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das ist nicht etwas, was wir machen können, aber es ist etwas, das wir verhindern können. Und darum haben wir heute Morgen in dem ersten Lied, das wir zu unserem Gottesdienst gesungen haben: Lass uns, o Herr, die wir im Finstern stehen, dein heiliges Wort wie eine Leuchte sehen. Christus, das Licht der Welt, soll mit uns gehen. Lass es geschehen. Amen.